Hier sehen wir zwei Weibsbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig.
Vibes, Bilder von Bitches und Queens.
Ja, hallo liebe Stefanie.
Hallo liebe Vero.
Wir haben es geschafft.
Wir sitzen uns wieder gegenüber.
Ja, ich fange heute ein bisschen anders an, okay? Ich sage zuallererst einmal so ein riesengroßes, dickes, fettes Danke an mein wunderbares Gegenüber, an meine liebe Stefanie, weil mir ging es halt letzte Woche echt nicht so gut und ja, du warst halt nicht nur super verständnisvoll und hast die Termine mehrmals, also den Aufnahmezeitpunkt mehrmals verschieben können für mich, sondern ja, du warst einfach auch eine riesengroße Unterstützung für mich und keine Ahnung und warst halt auch super chillig immer drauf und hast mir einfach geholfen und ja, ich wollte jetzt einfach mal so für die Nachwelt festhalten, dass du ein großartiger Mensch bist und auch eine voll, voll gute Freundin, falls wir uns irgendwann mal im Zuge der Podcast-Arbeiten fetzen sollen,
hast du hier den Beweis. Dir das wieder vor. Oh, genau. Du bist lieb, danke dir. Ja. Du sehr, sehr gerne, gar kein Thema.
Das finde ich voll nett
aber
von dir.
Aber das ist lieb, dass du das da nochmal sagst. Das freut mich gerade sehr.
Ja, gerne. Jetzt hören wir auf mit der Beweihräucherung.
Ja, jetzt starten wir hier. So kennen die uns ja gar nicht.
Ja, normalerweise hassen wir uns doch eh schon von Anfang an.
Uns und die Männer.
Genau, ja genau, das habe ich ganz vergessen, dass wir hier Männer hassen.
Das bringt mich dazu zu sagen, hallo Vibesbilder da draußen.
Ja.
Und hallo Mannsbilder da draußen.
Gut, gut. Bitches und Queens, oder?
So. Bitches und Queens und Kings und
Non-Binaries und alles, was dazwischen ist. Genau. Wir haben ja hier jetzt gerade den Pride Month. Übrigens.
Ja, ja.
Das ist unsere erste Folge im Juni und das ist Happy Pride Month.
Ja.
Wir stellen hier jede Woche eine Frau, meistens eine Frau vor, die in der Historie meistens im Geschichtsunterricht untergegangen ist oder deren Geschichte einfach nur sehr einseitig beleuchtet wurde und wir wollen das versuchen so ein bisschen zu hinterfragen, zu erklären.
Die eine weiß nicht, was die andere ihr erzählen wird und wir wechseln uns jede Woche ab.
Mhm, genau. Danach unterhalten wir uns auch kurz über ein Thema, leuchten das ein bisschen feministisch an und dieses Thema ist dann auch meistens inspiriert von der Biografie der vorgestellten Frau, dem vorgestellten Vibesbild, der vorgestellten Bitch oder Queen.
Mesdames et Messieurs, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Vibesperson, einer Evenstochter.
Ich muss sagen, ich habe sie ausgewählt, weil ich ein großer Fan ihrer Arbeit bin und wenig über ihre Lebensgeschichte wusste. Da bilde ich aber insofern eine Ausnahme, als dass sie anscheinend für viele vorrangig für ihre Lebens- und Leidensgeschichte bekannt war und ihr künstlerisches Werk da leider erst in zweiter Linie mitgedacht wird. Wobei ihr Beitrag sowas von riesengroß und wichtig und hammerwertvoll war. Ganz objektiv gesehen. Nein, wirklich. Und ich habe mir gedacht, ich spreche jetzt gleich zu Beginn eine Triggerwarnung aus, weil ihr wirklich sehr viel Schirches passiert ist. Und das heißt, diese Biografie wird einen wahrscheinlich auch ein bisschen betroffen machen, aber man kann einfach auch ganz viel mitnehmen und schätzen an ihr, weil sie in der Resonanz wird sie halt einfach immer zum Opfer gemacht. Mhm. Aber sie hat sich halt nie in diese Opferhaltung begeben. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Sie war so ein starker Charakter. Du hast mich auf mein reoccurring Theme bisschen hingewiesen. Also bei den letzten beiden Vibesbildern.
Ja, Blumen.
Richtig, da gab es das Blumenboot und die Blumenkriege, so ist es. Die heutige Frau hatte ein gewisses Markenzeichen. Und zwar waren das weiße Gardenien in ihren Haaren, wenn sie auf die Bühne getreten ist.
Aha.
Sie war eine Woman of Color, die Jazzgesang revolutionierte.
Aha.
Als eine der ersten gemeinsam mit einer kaukasischen Band auf der Bühne stand, vor weißem Publikum auftrat und sich mit Federal Agents anlegte, vor allem weil sie sich gewehrt hatte, ein Protestlied aus ihrem Programm zu streichen.
Aha.
Die Rede ist von...
Hat sie was
du kennst sie fix.
Hat sie was über Fruits gesungen?
Ja, 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 du kennst sie.
Ja.
Die Rede ist von Billie Holiday.
Ja.
Eleonora Fagan wurde 1915 als Tochter von Sadie Fagan, einer privaten Reinigungshilfe oder damals Dienstmädchen, und Clarence Halliday, einem Jazzmusiker, geboren. Ihre Eltern waren bei ihrer Geburt selbst noch jugendlich, Sadie 18 und Clarence 16. Um vor der Scham der Familie zu flüchten, ist ihre Mutter nach Baltimore gezogen, wo Billy dann aufgewachsen ist. Aber ihre Mutter war nicht unbedingt ihre Erzieherin und auch ihren Vater hatte sie kaum zu Gesicht bekommen. Der hat nie mit ihnen zusammen gelebt. Sie wurde immer von einer Stieftante zur nächsten weiter geschupft. Eine Zeit war sie auch bei Grandma Martha untergebracht. Das war aber nicht die eigene Großmutter, sondern die Mutter des Schwagers von der Halbschwester der Mama, also wer auch immer gerade irgendwie Zeit fürs Kinderaufpassen hatte. Mhm. Und weil Billy oder damals noch Eleonora ein sehr wildes Kind war und sich auch oft mit den Burschen geschlägert hat und die Schule schwänzte, hatte ihre Mama das Erziehungsrecht eine Zeit lang auch entzogen bekommen. Deswegen hat die Billy gemeint, sie hatte sich eigentlich selbst großgezogen. Es gab keinen fixen Bezugspartner für sie. Außerdem musste sie dann auch noch auf eine katholische Mädchenschule für People of Color gehen. Mhm. Sie hat immer versucht, sich mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung standen, zu verteidigen gegen das, was sie als unfair empfand, ob mit körperlicher Gewalt oder ordinärer Sprache. Billy hat auch privat immer geflucht, was das Zeug hält und sich nie ein Blatt vor den Mund genommen. Leider konnte sie sich aber nicht gegen alles wehren, was ihr widerfahren ist.
Na servus.
Carol Boston Weatherford ist eine Dichterin und Autorin, die 2008 das Buch Becoming Billie Holiday verfasst hat. Sie schreibt aus der Perspektive von Billie selbst und hat fast alle Gedichte mit Liedern betitelt, die Billie selbst gesungen hatte. Und daraus möchte ich dir jetzt gern eins vorlesen. Mm-hmm. I'll never be the same. On Christmas Eve 1926, Mom and her boyfriend Wee Wee had gone out on the town, leaving me home alone. Our neighbor Mr. Rich knocked on the door and said Mom asked him to check on me, make sure I was okay. But he checked where he had no business, put his hands where no man's had been, and forced his way between my legs. That's where he was when Mom caught him, with his pants down. She called the police and had him arrested. At the police station, two doctors examined me, poked and probed as I softly sobbed. Mr. Rich was charged with rape. That put Mom on trial too. The court sent me back to House of the Good Shepherd, this time as a state witness. But the nuns made me repent and I was baptized again, as if the rape had torn me from God. At the trial, the judge sentenced Mr. Rich to 3 months in jail. Hell, I was the victim and I was locked away almost as long. In February, Mom borrowed money from her father for a lawyer. He got me released. I walked and talked the same as before, but my childhood was spent.
Oh Gott,
ja.
Wie alt war sie da?
11.
11, oh Gott, oh Gott.
Dieses Gedicht beschreibt also eine sehr traurige Wahrheit. Billy wurde, als sie 11 Jahre alt war, von einem etwa 40-jährigen Mann vergewaltigt. Danach kam der Mann ins Gefängnis und Billy musste wieder auf die Mädchenschule, wo ihr die Nonnen weismachten, dass sie Mitschuld trug. Eine der grausamsten Strafen dieser Nonnen. Ein Mädchen war an Tuberkulose erkrankt und verstorben und Billy wurde gezwungen, die Nacht eingesperrt mit dem toten Mädchen zu verbringen.
Oh Gott.
Ja.
Warum?
Also Sexualität ist grundsätzlich was Schlechtes, glaube ich.
Ja, weil sie als Opfer trotzdem in deren Augen mit Täter, ja, oder mit Schuld trägt.
Ja, also das ist so, du bist halt dann nicht mehr rein. In dem Moment, wo deine Beine aufgemacht werden, bist du dann halt...
Ja, das gibt es ja in vielen Kulturkreisen auch immer noch, dass da die Frauen auch irgendwie... Also, dass das dann auch eben auf die Frauen zurückfällt, genau, wenn sie vergewaltigt werden. Aber diese konkrete Strafe, da die Billy mit einem Toten an,
Ja, das war halt...
Tuberkulose verstorbene Mädchen in einem Raum zu lassen, das ist ja abartig.
Ja.
Huch, okay.
Kurz danach wurde sie aber aus dem Mädchenheim entlassen und zog zu ihrer Mutter nach New York. Die arbeitete dort in einem Bordell und Billy hat dort auch begonnen zu putzen. Letztlich haben aber beide Sexarbeit betrieben. In diesem Bordell hat Billy ganz viel Bessie Smith und Louis Armstrong zu hören bekommen und sie war hooked. Sie war vollkommen begeistert. Als sie 14 war, wurde das Bordell geraided.
Wie geräumt?
Ja, also dass die Polizei halt rein, also die Polizei das stürmt, ja. Weil Sexarbeit war ja illegal.
Ja.
Sie hat aber behauptet, 21 zu sein, um nicht wieder in ein Erziehungsheim zu kommen und wurde so dann nur einige Zeit nach Long Island gebracht, um dort Strafarbeit zu leisten. Zu dieser Zeit steckte Billy schon in einer Alkoholsucht und hat auch schon diverse Opiate zu sich genommen. Sie hat jung schon gespürt, dass sie mit ihrer Stimme Geld machen kann und hat bei einem Casting, das eigentlich für ein Vortanzen bestimmt war, gesungen. Mhm. I always wanted to sing like Louis Armstrong played. I always wanted to sing like an instrument, like any instrument, hat sie gesagt. Sie hat begonnen, in Nachtclubs zu singen und hat Essen und Trinkgeld dafür bekommen. Dann hat sie auch erste Plattenaufnahmen mit Benny Goodman gemacht. Sie war jetzt Sängerin, aber noch kein Star. Sie hat aber die Möglichkeit gehabt, mit tollen Musikern wie Count Basie zu arbeiten. Ein wichtiger Mensch in ihrem Leben war auch der Jazz-Saxophonspieler Lester Young, den sie sehr gern gehabt hat und auch musikalisch sehr respektierte. Die waren irgendwie auf derselben Wellenlänge. Er hat übrigens auch mit dem Spitznamen Lady Day angefangen. Ihren Bühnennamen hatte sie ja schon.
Aha, ja.
Willst du wissen, wie der entstanden ist? Ja, also Billy hat sie sich ausgesucht wegen einer Schauspielerin, die Billy Davis hieß. Mhm. Die hat sie bewundert. Und ihr Vater hieß ja, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, Halliday. Und ja. Das hat sie dann einfach auf Holiday umgewechselt. Mhm. Genau. Und so kam halt die Idee zum Bühnennamen Billie Holiday.
Ja, ist ein cooler Name.
Ja, funktioniert.
Hat funktioniert, funktioniert immer noch.
Mhm. Genau, also er hat sie eben Lady Day genannt und sie gab ihm das Kompliment zurück und hat ihn Press genannt, was kurz ist für President. Zu der Zeit, wo sie in Harlem, in diesem Stadtteil in New York, in unterschiedlichsten Clubs gesungen hat, hat sie einen Crashkurs in Improvisation gemacht und sehr, sehr viel gelernt. Eben durch dieses ständige in Clubs singen. Ja. Sie lebt ein wildes Leben. Sie heiratet einen Drogendealer. Sie hat viele Männer, aber auch Frauen. Ein Zeitgenosse sagt, wenn du glaubst, sie singt tolle Liebeslieder für Männer, dann solltest du sie mal für eine Frau singen hören.
Na, kannst du dir vorstellen.
Zu ihren berühmtesten Liebschaften gehören die Schauspielerin Tallulah Bankhead oder auch Orson Welles.
Oh.
Billy taucht in alles, was sie macht, sehr, sehr tief ein. Also sie lebt alles sehr intensiv, was man ob ihrer Kindheit irgendwie nachvollziehen kann. Mhm. Sie schlittert auch immer mehr in eine Heroinsucht. Und die Beziehungen, die sie führt, sind insofern oft problematisch, als dass sie sich immer die gröbsten und gewaltvollsten Männer aussucht und sehr, sehr masochistische Züge zeigt. Also sie will, dass man grob zu ihr ist.
Ja.
Auf der Bühne war sie körperlich weniger aktiv. Sie stand einfach immer nur im Spotlight und hat ihre Finger geschnipst, aber viel herumgesprungen und getanzt hat sie nie. Was ihre größte Stärke war, war, dass sie den Text so emotional und mit so viel Vulnerabilität und Ehrlichkeit erfüllte, dass sich ihre Lieder auch oft mehr wie ein Gedicht anhörten, als ein perfekt gearbeitete Solo-Arie oder sowas.
Ja, ja. Sie und das waren noch alles, das waren selbstgeschriebene Texte.
Es waren nicht nur selbstgeschriebene Texte, okay. Also sie hat auch Jazz-Klassiker gesungen. Mhm. Es gibt auch viele bekannte Lieder von ihr, die viele andere SängerInnen, die zur selben Zeit aufgenommen hatten, eben gesungen haben. Aber sie hat auch Texte selbst geschrieben und gesungen.
Ja.
Sie selbst hat an ihrer Stimme auch immer irgendwie gezweifelt und hatte kein großes Selbstbewusstsein, was ihre Stimme betraf. Sie hat immer alle anderen irgendwie viel mehr bewundert. Mhm. Oder zumindest in Interviews sagt sie halt immer so, ja, ja, aber ich bin ja nur Sängerin. So.
Ah, okay, ja. Mhm.
Als Billie auf Tournee ging, standen ihr nicht nur Steine im Weg. Ihr Leben wurde täglich wieder aufs Neue zur Hölle. weil sie oft nicht bei Haupteingängen reinspazieren durfte, obwohl sie auf der Bühne stand.
Ah ja, Segregation.
Mhm. Sie durfte nicht das WC in den Clubräumen benutzen. Sie durfte nicht im selben Hotel wie ihre kaukasischen Bandmitglieder übernachten und wurde oft in Familienhäusern von People of Color untergebracht. Sie wurde nie als gleichberechtigt und ebenbürtig angesehen. Ihr Vater ist in seinen Mitvierzigern an einer Lungenentzündung erkrankt und verstarb, weil er kein Krankenhaus gefunden hatte, das ihn aufnahm, weil er ein Afroamerikaner war. Zurück in New York hat sie ihre Band verlassen, als sie in einem Hotel gezwungen wurde, den
Lastenaufzug.
Danke. Als sie gezwungen wurde, den Lastenaufzug zu benutzen, ironischerweise im Lincoln Hotel. Sie ging als Sängerin zu den Nachtclubs in Harlem zurück. Und zwar hat jetzt ein für sie ganz besonderer Club namens Café Society eröffnet, 1938. Der war eine Ausnahme, weil er sowohl kaukasisches als auch People of Color Publikum bediente. Er wollte offen für beide sein.
Ja.
Der Besitzer vom Café Society, Barney Josephson, stellt sie an und stellt ihr einen Mann namens Abel Meeropol vor. Ein weißer, kommunistischer, jüdischer Lehrer, der unter dem Pseudonym Lewis Allen Gedichte schrieb. Mhm. Ist irgendwie auch logisch, warum er ein Pseudonym gebraucht hat. Und er zeigt ihr einen Text, das von einem Foto von einem Lynching inspiriert wurde. Er will, dass sie es singt. Auf diesem Foto ist ein aufgehängter afroamerikanischer Mann zu sehen und eine Menge weißer Menschen, die lachend in die Kamera grinsen. Ich würde euch allen empfehlen, dieses Lied Strange Fruit anzuhören. Es gibt zwei oder mehrere Versionen natürlich von Aufnahmen von ihr, aber die ganz rohe Version, wo nur ein Piano und eine Trompete sie begleiten und dann ihre Stimme ganz erzählerisch wie in Gedichtsform darüber klingt und am Schluss wie so ein Schrei. Also ich bekomme einfach Gänsehaut bei dem Lied, wirklich.
Southern trees bear strange fruit.
Die Bäume der Südstaaten tragen merkwürdige Früchte. Blut auf den Blättern und Blut an der Wurzel. Schwarzer Körper baumelt im Südstaatenlüftchen. Merkwürdige Früchte hängen von den Pappeln. Idyllische Szene im prächtigen Süden. Die hervorgetretenen Augen und der entstellte Mund. Magnolienduft, süß und frisch, der plötzliche Geruch von verbranntem Fleisch. Hier ist eine Frucht, um von Krähen gepickt, um von Regen erfüllt, um vom Wind gesogen, um von der Sonne versenkt zu werden, um vom Baum zu fallen. Hier ist eine merkwürdige und bittere Erntefrucht. Billie Holiday ist sich zuerst nicht sicher, ob sie dieses Lied singen soll. Sie hat Angst davor, wie es beim Publikum ankommt, beim kaukasischen Publikum natürlich. Mhm. Und es erinnert sie auch stark an ihren Vater. Aber sie singt es, weil sie fühlt, dass sie es singen muss. Strange Fruit ist immer die letzte Nummer ihres Programms im Café Society. Alle KellnerInnen müssen den Betrieb einstellen und leise sein. Dann zeigt nur ein Scheinwerfer auf Billie. Und als das Lied vorbei ist, wird das Licht abgedreht. Sobald alle Lichter wieder angehen, ist Billie verschwunden.
Wow, da kriege ich jetzt auch Gänsehaut bei der Vorstellung von diesem ganzen Setting.
Nicht nur das Setting, die Zeit einfach. Ja. Und verstehen ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie begreifen zu wollen, warum das so vielen Menschen damals so ergehen musste, also diese Lynchings. Mhm. Aber ja, einfach ist es ja heute noch immer nicht.
Ja.
1939 nimmt sie das Lied im Studio auf. Die Platte wird ein, unter Anführungszeichen, Hit. Also es verkauft sich sehr oft.
Mhm.
Es wird der offizielle Protestsong der Bürgerrechtsbewegung. Und bekam dadurch auch viel Aufmerksamkeit, aber auch im negativen Licht. Andere Clubbesitzer, bei denen sie auftrat, untersagten ihr oft, dieses Lied zu singen. Sie hat es aber trotzdem getan und ist somit auch zum Feind der Regierung geworden. Der Chief of the US Federal Bureau of Narcotics war damals ein Herr namens Mr. Harry Anslinger. Und dieser Mann hat in Amerika den sogenannten War on Drugs gestartet und damit weltweit andere Regierungen inspiriert. Es belauft sich heute noch auf ihn zurück. Ich versuche auch immer wieder, Personen so gut wie möglich von allen Seiten zu beleuchten und niemanden jetzt irgendwie als Bösewicht abzustempeln. Aber ich muss mir sagen, ich tue mir bei ihm sehr schwer, denn so wie das in dieser Recherchearbeit rüberkam, war der einfach ein Arschloch. Sorry, dass ich das so sage. Mhm. Er war einfach sehr hasserfüllt.
Ja.
Einerseits hasste er nämlich People of Color, andererseits hasste er Drogensüchtige. Er war Rassist, Sexist, war er sicher auch. Und jetzt hat er eben wen gefunden,
der da mehrere Bereiche seines Hasses abgedeckt hat.
Danke, dass du diesen Satz beendet hast. Ja, genau. Billie Holiday hat einfach alles, was er hasste, in einer Person vereint. Sie war eine Woman of Color, die sich öffentlich gegen White Supremacy auflehnte und hatte eine Heroinsucht. Sie wurde vergewaltigt, hat in einem Bordell gearbeitet, redet einfach, wie der Schnabel gewachsen ist. Mhm. Und deckelt alles, was sie erlebt, mit einer riesengroßen Menge an Alkohol und Heroin. Mhm. Eines Abends hat Billie Holiday eine Warnung vom Anslinger bekommen, so unter dem Motto, hör jetzt auf, Strange Fruit zu singen. Und wenn du heute wieder politisch singst, dann gibt's Dacheles. Und Billie singt Strange Fruit. Ja. Daraufhin macht Anslinger es sich zur Aufgabe, Billie Holiday fertig zu machen. Als erstes schickt er einen Mann namens Jimmy Fletcher, der geheim für ihn arbeitet, zu ihr. Der ist auch selber eine Person of Color und kann somit ihr Vertrauen gewinnen. Er soll ihr auf Schritt und Tritt folgen, ihren Gebrauch jeglicher Drogen dokumentieren und dadurch eine Basis schaffen, damit man sie dann staatlich verklagen kann. Und sie hat ihm vertraut. Ja? Mhm. Sie hat ihn mit ihren Hunden spielen lassen. Sie hat ihn an ihrem ganzen Leben teilhaben lassen.
Wirklich?
Fun Fact, by the way, Hunde hatte sie wirklich viele. Die beiden hatten sogar eine recht innige Liebesbeziehung miteinander. Oh. Nichtsdestotrotz hat Jimmy seine Arbeit getan und sie letztlich auch verhaftet.
Oh Gott.
Ja, ich meine, das muss man sich irgendwie mal vorstellen, weil du wachst auf und der Mann, der irgendwie gestern noch dein Freund war, entpuppt sich auf einmal als Spion und sagt, ich arbeite für den Staat und ich bin eigentlich nur dazu da, dich zu infiltrieren und dann nehme ich dich fest.
Oh, das ist auch ein riesengroßer Verrat einfach.
Also man kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt, aber man denkt so, okay, jetzt hat sie echt schon genug erlebt, oder?
Ja, Wahnsinn, ja.
Und dann passiert halt sowas und es geht weiter. So eine Gerichtsverhandlung, zu der es jetzt kommt, wird in den USA ja immer betitelt. Und diese Gerichtsverhandlung heißt The United States versus Billie Holiday. Und sie hat gesagt, genau so hat sie sich gefühlt.
Ja.
Echt?
Übrigens ist das auch der Titel des Films, der gerade dieses Jahr herausgekommen ist, mit der Sängerin Andra Day als Billie in der Hauptrolle.
Oh, cool.
Billie wird zu einem Jahr und einem Monat im Gefängnis verurteilt. Dort singt sie nicht einen Ton. Anslinger war noch immer nicht fertig mit ihr. Aha. Anslinger hatte auch maßgeblich damit zu tun, dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung als gequältes Drogenopfer abgestempelt wurde. Weil zur selben Zeit hat er nämlich auch von Judy Garlands Pillensucht was mitbekommen.
Ja.
Das ist die Schauspielerin aus Wizard of Oz, für alle, die zu jung dafür sind.
Die da als Kinderstar bei Wizard of Oz war und damit sie da länger drehen kann, ja schon ohne ihr Wissen unter Drogen gesetzt wurde.
Also schau, da hast du auch ein großes Wissen zu ihr.
Die wurde als kleines Kind da einfach schon gegen ihren Willen, ohne ihr Wissen, einfach da hineingetrieben.
Vielleicht wird die auch mal eines unserer
Fälle. Auch eine spannende Frau. Ja.
Das stimmt, das war auch eine spannende Frau. Aber jedenfalls hat er von deren Pillensucht gewusst und, also wie du gerade beschrieben hast, wurde die ihr vom Studio immer wieder mal eingeimpft sozusagen, dass sie abnehmen muss und deswegen hat sie diese Sucht zur Gewichtsabnahme und diese Pillensucht entwickelt. Mhm. Anslinger hat eigentlich gar keine Stars aus Hollywood leiden können, aber er stellte da Judy Garland letztlich irgendwie Hilfe zur Verfügung. Und hat ihr künstlerisches Schaffen in den Vordergrund getan und hat auch im Nachhinein irgendwie behauptet, er hätte dazu beigetragen, dass sie diese Pillensucht überstanden hätte. So.
Einfach auch, weil sie weiß war wahrscheinlich.
Genau, die war weiß. Zurück zu Billy. Nachdem sie dieses Jahr abgesessen hat, machte es unmöglich für sie, eine Cabaret-Card zu bekommen, ohne die sie in keinen Clubs, wo Alkohol ausgehändigt wird, auftreten darf. De facto sind das aber alle Clubs, in denen du auftreten willst.
Also, ja, genau. Also er hatte quasi durchs Hintertür Berufsverbot.
Ja, er hatte jetzt das Singen auch noch weggenommen. Ja. Sie hat auch Angst, dass nach dem einen Jahr, das sie im Gefängnis verbracht hat, dass sich die Leute nicht mehr an sie erinnern oder überhaupt hören wollen. Aber sie umgeht eben dieses Problem mit der Cabaret Card, indem sie zu einem Venue geht, wo man keinen Alkohol ausschenkt. Und zwar ist das die Carnegie Hall, eine ziemlich große Veranstaltungshalle. Und vor diesem Abend war sie sehr nervös, weil sie dachte, dass niemand auftauchen wird. Aber die Halle war komplett ausverkauft.
Ja.
Ja. Sie findet auch ein paar Städte in den USA, wo sie auftreten kann, wo sie diese Cabaret Card nicht braucht. Der Enslinger ist natürlich nach wie vor dran, sie loszuwerden. Und er hat seinen Handlanger, den Jimmy, an den du dich erinnern kannst, mittlerweile auch ausgetauscht, weil der Jimmy Fletcher ihm einfach zu soft war. Also der hat sich ja auch in die Billie Holiday verliebt.
Ah, okay.
Der Neue verfolgt sie auf Schritt und Tritt. Sie bleibt indes clean und raucht lediglich Zigaretten, anscheinend. Eines Abends nach einem ihrer Auftritte bricht er, der Neue, bei ihr die Türe ein und macht einen random Drug Search und findet welche.
Okay.
Manche HistorikerInnen sind mittlerweile davon überzeugt, dass er sie dort geplantet hat.
Ja, also platziert wurden.
Genau.
Ah, das sind so schäbige Methoden da.
Sie kommt wieder vor Gericht und die nächsten Jahre fällt sie wieder in ihre Heroinsucht zurück. Sie gerät immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt, was ihre Karriere natürlich maßgeblich schadet. Sie hört aber nicht auf, Strange Fruit zu singen. Sie beugt sich nicht. Sie ist, wie ich zu Beginn gesagt habe, eine Kämpfernatur. Angeblich hat sie sich auch physisch immer wieder mit Männern angelegt. Als zwei offensichtlich rassistische Männer nach ihrer Show eine Zigarette auf ihrem Pelzmantel ausgedrückt haben, hat sie die anscheinend auf die Straße gebeten und dort verprügelt. Mit ins Spiel kommen ihr masochistisches und impulshaftes Verhalten sowie ein unerfüllter Kinderwunsch. John William Duffley hat sie bei dem Versuch unterstützt, Geld zu lukrieren, indem er mit ihr gemeinsam ihre Biografie schreiben sollte. Er hat sich große Sorgen gemacht, weil unter anderem das Wort Bitch zu oft fiel. Das war ihre Bezeichnung für Frauen. Teilweise also gar nicht abwertend gemeint.
Das
also
Wort Bitch kennen wir ja gar nicht.
Ja, genau. Aber sie hat allerdings gesagt, she was a sweet bitch oder she was a nice bitch oder eben auch abwertend. Aber sie hat einfach
aber
so.
Genau. Allgemein einfach.
Genau, das war ihr Begriff für Frau. Angeblich hat sie daraufhin notiert, change bitch to whore. She was sort of funny. Dieses Buch entspricht aber in vieler Hinsicht nicht der Realität und wird so von KritikerInnen heute noch stark auseinandergenommen. Bevor es aber überhaupt zur Veröffentlichung kam, machte sie wieder Nachrichten in negativem Licht. Erneut angeblicher Besitz von Drogen. Noch etwas widerfährt ihr, wenn du dich erinnern kannst an den Lester, den Freund, den sie Press nannte, den sie gern gehabt hat, der ist verstorben. Und sie möchte an seiner Beerdigung singen, darf das aber nicht. Those motherfuckers won't let me sing, bedauert sie. Langsam ist sie psychisch und physisch gebrochen. Record Companies kündigen ihre Verträge. Für eine Aufnahme kann sie kaum gerade sitzen, ohne ihr Glas Whisky in der Hand. Kann sich an keine Lyrics mehr erinnern, an den Songtext nicht mehr erinnern, verliert Fokus. 1959, nach Jahren voller Schikanieren, Bedrohungen, Verfolgung, Sucht und körperliche Auseinandersetzungen, wird es ihr zu viel. Sie bricht zusammen. Die ersten paar Spitäler wollen sie aufgrund ihrer Heroinsucht nicht aufnehmen. Eine Freundin von ihr war aber Krankenschwester in einem Krankenhaus und dort kam sie unter. Zu dieser Freundin sagt sie, der Einzelne ist noch immer nicht fertig mit mir, der will mich umbringen. Sie bekommt die Diagnose Leberzirrhose. Er will mit der Festnahme nach ihrem Aufenthalt fortfahren. Mittlerweile haben sich schon DemonstrantInnen vom Krankenhaus versammelt mit Plakaten, wo Let Lady Day Live draufsteht. Die Öffentlichkeit bekommt also langsam mit, was man dieser Frau angetan hat.
Alter.
Ein Priester ist auch zu ihr ins Zimmer gekommen, hat sie von oben herab so beäugt. Und als er das Zimmer verlässt und ein Freund zu ihr eintritt, fragt sie ihn, is he gone? Und er sagt, yeah, I think so. Und darauf antwortet sie, you know, I've always been a religious bitch, but if that motherfucker believes in God, I'll think it over.
Ja, so. Der Umgangston hier.
Der Umgangston hier und auch der Humor, den sie sich irgendwie anscheinend doch noch beibehalten hat.
Ja.
Nach 10 Tagen in diesem Krankenhaus verbietet Anslinger das Methadon. Das ist diese Ersatzdroge, ohne die Süchtige in schwachem körperlichen Zustand nicht mehr überleben können. Als sie das Methadon entzogen wird, kann sie nicht mehr. Billie Holiday stirbt in diesem Krankenhauszimmer mit 44 Jahren. Man hat mir immer gesagt, dass niemand das Wort Hunger so singt wie ich. Genauso das Wort Liebe. Vielleicht liegt es daran, dass ich weiß, was diese Worte bedeuten. Alles, was ich bin und was ich vom Leben will, sagen diese beiden Wörter. Ihr bekanntester Song Strange Fruit krönt heute die Grammy Hall of Fame und wurde vom Time Magazine zum Song des Jahrhunderts ernannt.
Ach, wow.
Ja.
Was für ein Leben.
Ja.
Ach, Wahnsinn.
Ja.
Ich finde ja auch wahnsinnig krass an dieser Geschichte, was ein Lied bewirken kann. Ne? Dass so ein Song, wo sie einfach nur den einfach trotz Verbote weiter singt, dass der so eine Wirkung hat, dass sie so ein, also dass da wirklich Regierung einschreitet, um sie da zu stoppen, das zeigt schon auch, was für eine Macht Musik und Kunst hat.
Das hast du schön gesagt. Ich habe natürlich dieses Lied jetzt besonders herausgestrichen, weil das eben so ein wichtiges Lied war. Sie ist einfach eine Hammer-Jazz-Sängerin auch und gerade was, also so Improvisationstalent und Scat-Gesang, also dieses, du singst wie ein Instrument, was ich vorhin erwähnt hatte, das hat sie voll drauf gehabt. Man kann natürlich noch viel näher eintauchen und viel mehr sich da noch rausholen von ihr. Ich wollte halt eben weil es so viel mit ihrem Leben zu tun hatte, deswegen jetzt mal dieses eine Lied herausstreichen. Ja. Aber für alle Freunde der Jazzmusik, die kennen Billie Holiday sowieso schon. Aber auch für Leute, die nicht so gern Jazz hören, weil sie glauben, dass das halt in erster Linie irgendwie so Art Siebentonmusik ist.
Die das,
halt
die das mit Free Jazz verbinden.
Genau, die das damit verbinden. Schaut euch die Basics an. Schaut euch oder hört euch die Leute an, die mit Jazz überhaupt erst angefangen haben, die dieses Genre begründet haben, sich irgendwie aus dem Blues rausentwickelt hat. Ja, die Wurzeln des Jazz sind unheimlich emotional, weil es einerseits halt wirklich die Leute erleichtert hat, weil es den MusikerInnen, glaube ich, auch wirklich wichtig war, die Leute zu unterhalten, um von dem grausigsten Alltag irgendwie abzulenken. Oder sie haben wirklich so betitelt und gesagt, so schaut's aus.
Mhm.
Und so geht's uns gerade. Und dadurch irgendwie ein Ventil versucht zu finden, mit der Situation umzugehen.
Mhm.
Ja, und leider war ihr Ventil eben nicht nur die Musik, sondern ja auch körperliche Abhängigkeiten und physische und psychische Abhängigkeiten, die sie da geschaffen hat. Aber honestly, bei so einer Biografie.
Ja, also aus so einer gewaltsamen Vergangenheit, aus so einem Umfeld.
Die Maya Angelou, die war eben auch so eine Bürgerrechtsaktivistin und die hat auch gesungen eben. Maya Angelou stand auf der Bühne und sollte singen und sieht, dass Billie Holiday im Publikum sitzt mit ihren Hunden. Oder mit einem ihrer Hunde. Und sagt halt so, ah, okay, ich möchte heute Publikum begrüßen. Ich sehe gerade, Billie Holiday ist da, gibt sie einen großen Applaus. Und alle geben einen großen, riesen Applaus und wollen halt, dass sie auf die Bühne geht. Mhm. Und sie geht halt, steht auf und ist halt anscheinend irgendwie voll schockiert und schaut in alle Richtungen. Und ich glaube, sie geht eh kurz auf die Bühne. Aber sie ist halt, es war halt schon, da war sie schon ziemlich fertig. Mhm. Und rennt halt aufs Klo und Maya Angelou versucht das irgendwie zu retten und rennt ihr halt nach aufs Klo und will halt wissen, was los ist. Und fragt sie halt so, was ist los? Und Billie sagt, weißt du, warum die jetzt gerade alle geklatscht haben? Vorrangig weißes Publikum. Und Maya Angelou sagt, ja, weil sie dich singen hören wollen. Und Billie sagt darauf nein, weil sie eine kaputte, drogenabhängige, schwarze Frau sehen wollen. Hm. Also sie hat das irgendwie schon so in ihre Lebensrealität mit reingenommen und spürt das einfach überall, dass sie zu diesem Ding abgestempelt wurde, auf du bist das Drogenopfer und du bist so das das Werbebild für, wenn du dich nicht benimmst und wenn du die falschen Entscheidungen machst im Leben, dann wirst du so enden wie Billie Holiday. So hat sie sich halt gefühlt, dass sie so dieses Negativbeispiel für alle war. Und das war für sie sicher auch nicht leicht. Aber sie hat halt trotzdem immer auch diesen Humor gehabt, weil anscheinend hat die Billie Holiday sie auch mal irgendwie zu Hause besucht. Und dann war die Maya Angelou erstens einmal schon sehr, was, warum redet die und schimpft die so arg, weil die so wirklich so einen Orgenjargon drauf hatte. Also das war schon mal so ein Moment. Und dann hat sie anscheinend auch gesehen, dass die Billie einem ihrer Hunde von der Gabel das mit essen lässt und es irgendwie taucht. Und wo sie dann irgendwie auch gesagt hat, was ist mit ihr, keine Ahnung. Und dann hat sie anscheinend auch noch so zu Maya Angelou irgendwie gesagt, Mädchen, du wirst berühmt, aber Sängerin wirst du keine.
Das ist vielleicht ein Frauenzimmer.
Sie hat halt wirklich so, ich will jetzt nicht sagen loses Mundwerk, weil das klingt so negativ, aber ja, sie hat einfach so geredet wie der Schnabel gewachsen. Sie hat einfach, glaube ich, einfach aus Herz und Seele rausgeschmissen, was sie gesagt hat, und deswegen meine ich auch, warum mir ihre Musik einfach auch so, warum mich die irgendwie so emotional berührt, weil du glaubst ihr einfach jedes verdammte Wort.
Sie war wahnsinnig direkt einfach.
Sie war super direkt.
Ach toll.
Ja, na, sie war einfach eine tolle Frau, ja.
Kriege ich auch gleich Lust,
sie wieder anzuhören.
Ja, ihr Övre durchzuhören.
Gut, das war mein eigentliches Ziel.
Bitte, nicht schon wieder Feminismus.
Und somit zum Thema harte Drogen und im Speziellen auch, wie harte Drogen von Frauen heute noch genutzt werden. Mhm. Sie war ja heroinsüchtig. Heroin, werden die meisten unserer ZuhörerInnen wissen, ist eine harte Droge, eine sogenannte harte Droge. Eine halbsynthetische, ein stark schmerzstillendes Opioid mit einem sehr hohen Abhängigkeitspotenzial. Heroin wird als weißes, cremefarbenes, graues oder bräunliches Pulver auf dem Schwarzmarkt gehandelt und enthält meist Streckmittel sowie Verunreinigungen aus der Herstellung. Häufig wird Heroin mit einem Gemisch aus Koffein und dem Schmerzmittel Paracetamol gestreckt. Heroin wird meist gespritzt, seltener geraucht oder geschnupft. Heroin ist auch eine der Drogen, die beim ersten Mal Nutzen schon tödlich verenden können.
Beziehungsweise auch beim ersten Mal Nutzen einfach sofort eine Abhängigkeit
machen. Ja.
Na geh auf.
Ich glaube, gefunden wurde Heroin ursprünglich im Kinderhustensaft. Wie man immer auch erklären muss, das Problem mit Drogen ist nicht, dass sie nicht funktionieren, sondern dass sie funktionieren.
Auf jeden Fall. Das mit dem Hustensaft wusste ich noch nicht. Ich kannte nur die Geschichten, die dann eher beim Kokain sind, dass Bayer relativ lange da auch auf einige Drogen die Patente hatte.
Wirklich?
Ja.
Das wusste ich zum Beispiel wieder nicht.
Also Kokain, aber auch andere synthetische Drogen, die ja dann auch wirklich oft lange noch in der Schmerztherapie verwendet wurden und gar nicht gecheckt wurde, dass die Leute davon abhängig werden.
Ja, ja. Und Methadon ist auch heute noch unter Anführungszeichen die Ersatzdroge, wenn Heroinsüchtige behandelt werden im Krankenhaus. Dass man eben, da muss man irgendwas anderes substituieren, wenn dein Körper schon so stark in einer Sucht drinnen steckt. Also ein Entzug macht eben nicht nur psychische Schäden, sondern auch ganz stark körperliche Schäden. Ja. Und eine Frau wie Billie Holiday, die schon super geschwächt war und Leberzirrhose hatte, hat das eben nicht überlebt. Und da war eben auch allen bewusst, wenn man ihr das Methadon wegnimmt, wird sie das nicht überleben.
Ja.
Was vielleicht interessant ist zum Thema Frauen mit harten Drogen, ist, dass circa ein Drittel aller drogenabhängigen Frauen ausmachen, aber nur circa ein Fünftel werden dafür behandelt oder haben Zugriff auf Therapie.
Auf Suchtbehandlung, genau. Ja. Das heißt einfach, dass Frauen seltener behandelt werden oder die Sucht seltener behandelt wird und dass das mehr im Verborgenen passiert. Frauen beginnen tendenziell auch später mit Drogenkonsum als Männer, außer bei Heroin und bei Crystal, das sind da die Ausnahmedrogen. Das liegt oft daran, dass Frauen durch den Partner oft beeinflusst werden am Beginn. Das ist auch irgendwie so da mehr mit Beziehungen verknüpft, als es bei Männern ist, die damit starten. Dass Frauen seltener in Suchtbehandlung sind, könnte durchaus auch damit zu tun haben, dass einfach Drogenkonsum bei Frauen nochmal stärker stigmatisiert ist als bei Männern.
Anscheinend ist es ja auch so, dass sobald irgendwie eine therapeutische Behandlung sogar angeboten wird, dass Frauen das viel weniger stark annehmen, weil also als Frau drogenabhängig zu sein, ist einfach insofern mehr stigmatisiert, als dass du sagst, okay, naja, wie will so ein Mensch einmal irgendwie Verantwortung tragen und die muss ja irgendwann mal Kinder großziehen. Also immer noch in diese klassischen Rollenbilder reinpassend. Ja.
Was natürlich auch ein Thema ist, dass wenn zum Beispiel bei einer drogensüchtigen Frau, wenn die bereits Kinder hat, dass dann auch, also der Schritt in eine Therapie bedeutet auch, dass du von deinen Kindern getrennt wirst, dass du die nicht mit in die Therapie mitnehmen kannst, dass du da das Jugendamt auch einschreitet, dass du vielleicht überhaupt Kontakt zu den Kindern verlierst.
Und dein ganzes soziales Umfeld auf einmal auch mitbekommt, dass du ein Mensch mit Fehlern bist.
Und dass man dann halt eher eben verheimlicht, damit man da dann eben nicht isoliert wird. Das heißt, es wäre durchaus irgendwie eine Überlegung zu sagen, man macht Therapiemöglichkeiten oder Drogenpolitik auch im Hinblick darauf, dass Familien beisammen bleiben können.
Es ist aber, glaube ich, heute noch immer so, dass drogensüchtige Menschen nicht als kranke Menschen bezeichnet werden, sondern das irgendwie so als so ein bisschen so der Rand der Gesellschaft.
Ja, oder? Das ist auch immer so ein bisschen wie selbstverschuldet. Ja?
Genau.
Als wäre das auch so eine Entscheidung gewesen.
Genau, genau. Hättest du dir eben von Anfang an ausgesucht, drogensüchtig und krank zu werden. Und deswegen ist es gesellschaftlich, glaube ich, immer noch auch, was die Strafen betrifft, was die Möglichkeiten der Therapie betrifft, was auch das Zurückeinschreiten ins Leben, Berufsmöglichkeiten werden auf einmal geringer gemacht und so. Und das mit anderen Krankheiten ist das natürlich überhaupt nicht so. Aber wenn du schon mal in der Sucht drinnen bist und die Entscheidung machst, ich möchte aber wieder zurück ins Leben kommen, und dann werden dir halt einfach auch nur Steine in den Weg gelegt oder gefühlt nur Steine in den Weg gelegt, das macht es halt auch nicht unbedingt besser.
Ja. Nochmal kurz zu dem, was häufig irgendwie der Beginn einer Drogensucht oder so ist, ist eben bei diesem Projekt des Baby Doll Will Be a Junkie von Ulrike Möntmann. Das ist eine deutsche Künstlerin, die in den Niederlanden lebt, die über viele Jahrzehnte hinweg Frauen, die drogenabhängig sind, in Gefängnissen begleitet hat, in einem Kunstkontext. Ja.
Darf man da kurz was verraten?
Ja, da kann man was verraten.
Ja, Stefanie hat einen ganz guten Bezug zu dieser Künstlerin und macht mit ihr gemeinsam auch ein spannendes Projekt, sagen wir mal nur so viel.
Genau, wir sind da gerade irgendwie so, also ich beschäftige mich einfach gerade mit der Arbeit von der Ulrike einfach auch und
Grüße.
Grüße, Ulrike, an dieser Stelle.
Ja, hallo, schöne Frau.
Und sie hatte auch ganz, ganz spannende Aufzeichnungen dann einfach gemacht, beziehungsweise eben mit den Frauen, mit denen sie gearbeitet hat, auch an deren Biografien teilgehabt, oder die waren auch Teil ihrer Projekte. Und es ist einfach ganz, ganz oft, dass bei Frauen, die dann zu harten Drogen greifen, dass da Missbrauchsgeschichten sind. Und eben da ist die Billie Holiday mit einer Vergewaltigung mit 11 einfach auch genau da drinnen, frühkindlich oder kindliche Missbrauchserfahrungen, wo PsychologInnen sagen, das sind oft irgendwie Dinge vorgefallen, die eigentlich lebensbedrohend sind und die für die Psyche lebensbedrohend sind. Ja? Mhm. Und um die zu verarbeiten, dann die Flucht in die harten Drogen einfach passiert so oft. Ja? Und es ist wohl auch so, dass die Frauen das, was ihnen angetan wurde, aber nicht als lebensbedrohlich empfinden, sondern oft als ihre eigene Schuld oder beziehungsweise das, was sie dann in weiterer Folge, die Drogensucht, die Beschaffungskriminalität, die dann oft einhergeht, das irgendwie als furchtbar empfinden und sich selber dafür verurteilen, aber das, was ihnen angetan wurde, oft als Normalität empfinden, vielleicht auch aus einem Überlebensdrang heraus, dass man das irgendwie nicht als das Furchtbare nehmen kann, was
oder
es
eben,
ist.
Oder eben, wie du sagst, dieses ach ja, das verdiene ich ja, ich bin ja so schlecht, ich bin ja so furchtbar und man soll so gemein mit mir umgehen.
Der Kampf gegen eine Heroinabhängigkeit, das ist einer, den man quasi nicht gewinnen kann. Also da wirst du einfach, so oft du dann irgendwie auch die Vorsätze hast, da jetzt selber rauszukommen oder Hilfe anzunehmen, ne? Du wirst einfach dein Leben lang so leicht getriggert sein. Und dieser Schritt zum Rückfall ist einfach so nah und ganz oft, dass es immer wieder die Geschichte ist von Aufhören, Entzug, Rückfall. Das ist irgendwie so ein,
dieses Rad,
das ist
sich
ein
dreht.
Radl, das dreht sich immer und immer wieder. Und jeder Rückfall ist halt eine persönliche, wahnsinnige Niederlage oder wird so empfunden. Ne?
Die Sucht bei Heroin zu überschreiten oder zu schaffen, wirklich wegzukommen von dem Zeug, das ist ein sehr steiniger Weg, sagen wir mal so. Ich will jetzt nicht sagen, dass es unmöglich ist, weil ich jetzt nicht irgendwie die Hoffnung wegnehmen will für, weiß ich nicht, falls es jemanden gibt, der auf irgendeine Art und Weise über Freunde, Umfeld, Familie betroffen ist, dann ja, also natürlich kann man es schaffen. Aber ich sage nur dazu, es ist halt einfach echt nicht leicht.
Na, servus.
Dass Frauen anders süchtig werden oder schneller süchtig werden als Männer, hat anscheinend auch einfach mit dem körperlichen Aufbau unseres Gehirns zu tun. Mhm. Also es ist auch einfach eine biologische Grundlage bei uns. Aber eben gerade bei Drogensucht wurde das einmal insofern untersucht, als dass Gehirne eben miteinander verglichen wurden. Also von 59 ehemals Süchtigen und 68 Gesunden, die miteinander verglichen wurden. Und in den Gehirnen der Männer gab es keine bedeutsamen Unterschiede zwischen süchtig und vermeintlich gesunde Versuchspersonen. Und die Gehirne von süchtig und gesunden Frauen dagegen haben sich unterschieden. Mhm. Das heißt, wenn du als Frau drogensüchtig wirst, dann greift das anscheinend die graue Substanz im Gehirn an.
Aha.
Und die Frauen bauen die viel stärker ab in einer Drogensucht als Männer.
Aha.
Diese graue Gehirnsubstanz beeinflusst halt die Verarbeitung von Gefühlen, die Steuerung von Entscheidungsprozessen, Gewohnheiten mehr oder weniger bilden und Impulskontrolle. Deswegen hängen Frauen oft auch einfach schneller in einer Heroinsucht drinnen als Männer. Und als ich das gelesen habe, fand ich das insofern spannend, als dass ich ja, wie vorhin erklärt, in der Biografie von der Billie Holiday rausgefunden habe, dass sie ja immer als impulsiv bezeichnet wurde, dass sie sich selber nicht kontrollieren konnte, dass sie sehr emotions- und gefühlsstark immer reagiert hat. Also alles das, was ich da gerade lese, ist eigentlich in Billie Holiday irgendwo vorhanden gewesen.
Ja, total.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht auch mit ihrer Heroinsucht zu tun hatte.
Stimmt, ja.
Es gibt auch das Problem, dass wenn Frauen etwas widerfährt und dann irgendwie Schmerztherapie oder Schmerzdrogen verschrieben werden, dann können Frauen da eben viel schneller süchtig drauf werden als Männer.
Genau, ja, also Frauen haben einfach einen häufigeren Schlafmittelmissbrauch.
Mhm.
Sie steigern auch die Dosis schneller als Männer.
Mhm.
Und sie sind schneller abhängig, wie du gesagt hast, genau. Was ich noch gefunden habe, dass das eben nicht nur mit der Art des Gehirnaufbaus, sage ich jetzt mal, irgendwie zusammenhängt, sondern dass die Wirkung von Drogen bei Frauen auch zyklusabhängig ist.
Mhm.
Das heißt, dass zum Beispiel Drogen wie Cannabis, Opioiden, wo Heroin dazu zählt, oder eben auch Kokain, ob das jetzt vor oder nach dem Zyklus, ob die genommen werden, das beeinflusst die Wirkung. Das sind aber auch wieder so Sachen, wie eben wir schon gesagt haben, jetzt mit Medikamenten, so die halt weniger erforscht werden, dass einfach zum Beispiel Ecstasy-Konsum für Frauen häufiger tödlich sein kann als bei Männern oder gefährlicher ist als bei Männern. Das ist vielleicht dann doch auch einfach eine wichtige Information, die aber eben nicht verbreitet ist oder erst sehr spät auch irgendwie bekannt oder erforscht wurde.
Wenn du zum Beispiel auch gerade die Pille nimmst und dazu jetzt rauchst beispielsweise, was ja schon eine sehr, sehr simple, legale Droge ist, dann erhöht sich einfach auch dein Schlaganfallrisiko immens. Du weißt, ich habe ja mal Suchtpräventionsarbeit mittels Theater bei Kindern und Jugendlichen auch mal gemacht. Liebe Grüße ans Kontaktiertheater, by the way. Was sich durchgezogen hat bei allen unseren Suchtprogrammen, ob es jetzt Alkohol, harte Drogen, weiche Drogen, sogar zum Thema Mobbing, alles, was sich irgendwie durchgezogen hat, Computersucht, was dann irgendwie auch in der Präventionsarbeit mit irgendwie auch groß eine Rolle gespielt hat, war das Thema Selbstbewusstsein. Weil wirklich für einen riesengroßen Teil, warum jemand zu diesen Mitteln greift, nicht unbedingt nur der Gruppendruck sozusagen ist, sondern eben einfach dieses fehlende Selbstbewusstsein. Oder entweder ist es ein, ich fühle mich selber schlecht und muss das deswegen versuchen wegzumachen, oder es ist ein, mir ist etwas Schlimmes widerfahren und ich weiß nicht, wie ich das verarbeiten soll und deswegen brauche ich was anderes als Ausweg.
Ja.
worauf ich mich immer wieder zurückberufen möchte, nicht nur ob meiner Schulung, was eben Suchtprävention betrifft, ist diese Bemühungen, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln.
Ja.
Das heißt lediglich, dass ich mich selber so annehmen kann, wie ich bin und dass ich mich selber so lieben kann, wie ich bin. Aber es sagt irgendwie niemand, wie geht denn das überhaupt?
Ja, wie weiß ist auch das? Niemand. Ja. Niemand weiß. Ja, also weil
nein, das kann man schon trainieren. Und das muss dir halt irgendwie bewusst sein, dass das nicht von heute auf morgen passiert. Das ist, es ist niemand irgendwie aufgewacht eines Tages und war selbstbewusst. That doesn't happen.
Aber eben, jeder Mensch kommt einfach aus einem anderen Umfeld. Ja? Manchen Leuten fällt es sicherlich irgendwie leichter, da diesen Schritt zu gehen. Und in der Pubertät ist es für alle schwierig. Aber wenn du, ich glaube, fest daran, wenn du aus einem liebenden, es muss nicht einmal so ein intaktes Elternhaus sein, aber es muss ein liebendes Elternhaus sein, ne? Dass du dann da leichter hinkommst oder auch einfach das Werkzeug besser in der Hand hast, da irgendwann hinzukommen, als wenn du da jetzt wie zum Beispiel eine Billy aufwächst, wo du auch überhaupt keine Bezugsperson hast und niemanden.
Stimmt, soll aber nicht heißen, dass wenn du nicht aus so einem liebevollen Umfeld kommst, dass es dann nicht möglich ist, weil dieses wirklich schaffen, sich ernsthaft anzuschauen im Spiegel, wenn es nur das ist und zu sich selbst zu sagen, ich bin okay, wie ich bin, ich mag mich, wie ich bin und irgendwie am Ende des Tages nicht nur aufzuzählen, was habe ich alles falsch gemacht, sondern aufzuzählen auf das, was ich heute gemacht habe oder nicht gemacht habe, bin ich stolz, dann heißt das ja nicht, dass ich mich nicht weiterentwickeln will, sondern also dass ich immer noch mehr dazulernen kann. Aber es ist eine Möglichkeit und das ist ein langwieriger Prozess. Und wenn man Probleme hat und mögen die einem selber auch vielleicht einfach auch zu unwichtig vorkommen, mit irgendjemandem drüber zu reden, einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin zu finden, wenn es nicht die eigene Familie ist oder wenn der Freundeskreis nicht da oder nicht vorhanden ist, gibt es auch wirklich Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen, but fucking do it. So, voller Hoffnung, liebe Bitches und Queens da draußen.
Kommen wir zum nächsten Punkt.
Ja.
Die ist lernend, finde ich super.
Hoffnungsvoll geht's weiter.
Stärkt unser Selbstbewusstsein, indem ihr uns folgt.
Genau.
Und zwar freuen wir uns sehr über Bewertungen, Sterne und schriftliche Bewertungen auf Apple Podcasts, wenn ihr uns denn darüber hört.
Folgt uns auf Spotify, wenn ihr uns darüber hört. Verfolgt uns weiterhin und hört euch die neuesten Folgen an. Jeden Montag kommt eine neue Folge raus.
Ja, und wenn ihr uns folgt auf Spotify oder auf Apple Podcasts, dann werdet ihr auch direkt informiert, sobald da was online ist.
Genau, sobald die Folge rauskommt.
Brandneu, könnt ihr die Ersten sein, die das hören.
Bekommt ihr eine Benachrichtigung.
Die Benachrichtigung bekommt ihr auch, wenn ihr uns über Instagram folgt.
Richtig, da werdet ihr auch informiert, bis zum geht nicht mehr.
Genau, da findet man uns unter vibesbilder.podcast.
Genau, und dann gibt es noch die Möglichkeit, uns direkt anzuschreiben. Und zwar geht das über unseren Mail-Account info@vibesbilder-podcast.com oder ihr schreibt uns einzeln an, wenn ihr mir eine Frauenbiografie zuschicken möchtet oder eine Idee zuschicken möchtet, wo ihr euch denkt, ach, das wird die Stefanie aber heiß interessieren oder das passt doch total zu ihr oder es passt ins Thema, was weiß ich, dann schreibt mir unter vero@vibesbilder-podcast.com.
Und wenn ihr euch das Gleiche denkt, dass ihr das an mich schicken wollt, damit ich die Vero mit einer neuen Biografie, die ihr bereits kennt, weil ihr sie mir vorschlägt, überraschen soll, dann könnt ihr mir schreiben an stephanie@vibesbilder-podcast.com.
Ja.
Genau, genau. Habt ihr mit Schnäpschen getrunken? Wie war euch das aufgetragen?
Ja, für alle, die uns über Instagram gefolgt sind diese Woche, wissen ja mittlerweile. Wir haben unsere ersten beiden eigenen Catchphrases rausgefunden.
Genau, genau.
Genau, genau. Und wir wiederholen uns oft mit den Worten genau, genau von der Stefanie.
Ja, und auch manchmal in der Steigerung auch genau, genau, genau.
Und dem Wort oder dem Satze, so ist es von der Vero.
Und so ist es, ist auch ein wunderschöner Schlusssatz.
Amen.
Amen, wir tanzen jetzt gleich wieder los.
Genau. Ja, genießt euren Tag, Abend, was auch immer. Wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr uns zuhört.
Macht das weiter so.
Macht das weiter so. Danced in die Nacht, in den Tag. An alle Bitches und Queens.
Lasst es euch gut gehen.
One, two, three, jump!